Heute im Podcast der Gründer der Quirin Privatbank AG und der Quirion AG, Karl Matthäus Schmidt. Er gründete als junger Mann die Consorsbank und hatte mit Anfang 30 schon weit über 1000 Mitarbeitende. Es geht in dieser Folge also um Unternehmertum, Finanzen, Börse und Geld. Gerade in den aktuellen Zeiten von hoher Inflation und Zinserhöhungen sicherlich eine interessante Episode. Also, viel Spaß!
Um es kurz zu machen, wir waren jung, wir waren Trader und uns hat einfach sowas gefehlt. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das machen. Es gibt in Deutschland viele Menschen, die sozusagen einen Online-Broker wollen. Und darauf haben wir gesetzt und haben dann sozusagen das umgesetzt, die Consors-Idee.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. So, wir sind zurück bei Normal Gets You Nowhere, heute in Berlin bei der Quirin Privatbank mit Karl Matthäus Schmidt. Hallo Karl.
Hallo Melvin.
Ja, letztes Mal, als wir uns gesehen haben, hattest du noch einen Ugly Christmas Sweater an. Das war auch hier bei euch, als wir die kleine Christmas-Kampagne für euer Unternehmen gemacht haben.
Schrecklich. Ich erinnere mich an diesen Pulli und der hat auch noch schrecklich gekratzt.
Ja, und da musstest du sozusagen die Worte vor der Kamera finden und heute hinter dem Mikro.
Genau.
Könnte man sagen. Ja, kleines Intro zu dir. Du bist Gründer und Vorstandsvorsitzender, Vorstandssprecher der Quirin Privatbank und auch Gründer von Quirion, richtig? Und bist 53 Jahre jung, Vater von 5 Kindern und Ehemann und bist Sohn einer Bankiersfamilie in 6. Generation. Erzähl mal, wie früh bist du zu dem Thema Bank und Finanzen gekommen?
Also ja, du hast es schon richtig zusammengefasst. Ich komme tatsächlich aus einer Bankiersfamilie und von der Seite hatte ich schon immer mit Bankgeschäft als Kind auch zu tun. In dem Sinne, dass ich zwar nichts davon verstanden habe, aber mitbekommen habe, dass mein Vater viel gearbeitet hat. Und auch am Wochenende, ich erinnere mich an eine schöne Situation. Er hatte so einen Schreibtisch zu Hause und hat dann die Kreditakten bearbeitet. Und ich habe halt daneben einen kleinen Schreibtisch gehabt und habe gemalt.
Also.
Und so bin ich, wenn du so willst, in Anführungsstrichen mit dem Bankgeschäft groß geworden. Also die Familie hat also mehr im Kreditgeschäft gemacht, im klassischen Bankgeschäft und mich hat aber immer eigentlich die Börse fasziniert. Und das war ja jetzt auch deine Frage, Susanne. Das erste Erlebnis war wirklich so, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, irgendwo zwischen 10 und 14 haben wir dann mein Bruder, mein Vater und ich damals 140 Mark in eine BASF-Aktie oder in ein paar Stück investiert. Und das war so wirklich mein erstes Erlebnis, wo ich dann ganz fasziniert war, dass sich die Kurse bewegt haben, dass es mehr geworden ist, mal weniger. Und das war sozusagen der allererste auslösende Moment, mit Börse und mit Aktien sich zu beschäftigen.
Ja, das ist natürlich deutlich früher als bei anderen, nehme ich mal an, aber macht ja auch Sinn, dass man dann auch, ich hätte jetzt gedacht, du sagst, du hast dann sozusagen neben deinem Vater Bank gespielt, ne? Irgendwie mit ein paar Konten. Genau, und du hast die Quirin Bank gegründet, davor ja auch die Consors Bank und erzähl mal, was macht ihr bei der Quirin Privatbank, weil es ist ja nicht so wie, ja, ich sag mal eine Sparkasse, wie man sich das vorstellen muss.
Ja, zu uns kommen Kunden, die am Ende Geld anlegen wollen, also die Geld übrig haben, das irgendwo verstanden haben, dass seit 10 Jahren der Realzins negativ ist und die einfach ihr Geld am Kapitalmarkt anlegen wollen und einfach da Hilfe benötigen und die suchen uns auf und dann beraten wir sie. Und das Besondere ist, dass wir das eben unabhängig tun. Also das heißt, wir werden ausschließlich vom Kunden bezahlt und das ist, wenn du so willst, eine unserer DNA, die ganz tief in uns verwurzelt ist.
Also die Honorarberatung und ich habe gelesen, dass du sozusagen derjenige warst, der die Honorarberatung nach Deutschland gebracht hat im ersten Step.
Ja, wobei ich muss vielleicht da ganz kurz ein bisschen ausholen. Honorarberatung hört sich ja erstmal irgendwie schrecklich an und teuer. Und ja, das ist aber nur in Deutschland so. Dieser schreckliche Begriff Honorar wird in allen anderen Ländern als Independent Advice bezeichnet, also als unabhängige Beratung. Und das ist eigentlich die Grundphilosophie, dass sozusagen wir unabhängig beraten. Du kennst es aus anderen beratenden Berufen, Architekt, Rechtsanwalt, Steuerberater, werden ja auch ausschließlich vom Auftraggeber, also vom Kunden bezahlt. Und dieses gleiche Prinzip haben wir einfach umgesetzt. Und wir verlangen auch kein Stundenhonorar, sondern wir werden in der Regel auch prozentual entlohnt am Volumen, was der Kunde bei uns anlegt. Also es geht nicht um teuer und Stunden, sondern es geht um die Philosophie. Und die Philosophie ist eben, dass sozusagen wir die Interessen des Kunden vertreten und deswegen ausschließlich nur vom Kunden bezahlt werden. Und das ist leider in der Finanzindustrie oder in der beratenden Finanzindustrie ganz anders.
Okay, also da sind die meisten, werden sozusagen von dem Fondsausgeber bezahlt.
Genau, also das ist eine Mischung. In der Regel, wenn du in eine klassische Bank gehst, auf der einen Seite zahlst du die Bank auch direkt, aber auf der anderen Seite wird eben die Bank bezahlt, indem sie sozusagen Produkte verkauft von den Produktherstellern. Und das ist so, wenn du so willst, wie ich finde, eine sehr komische Situation, dass sozusagen der Berater oder die Bank sozusagen von zwei Seiten entlohnt wird, nämlich vom Kunden und von den Produktinitiatoren. So, und damit versucht natürlich die Bank im Grunde genommen eigentlich immer irgendwas Teures, was ihr hilft in der G&V, also in der Gewinn- und Verlustrechnung zu verkaufen und nicht unbedingt das Beste für den Kunden will. Und das ist ganz kulturhistorisch lange schon bei uns so, während in anderen Ländern sozusagen diese Independent Advice eigentlich zum Beispiel wie in Amerika was ganz Normales ist und wenn du dort ein bisschen mehr Geld hast, bist du bei einem unabhängigen Berater und sonst nirgendwo.
Okay, also das ist sozusagen dann auch der springende Punkt, wenn man jetzt anderen Anlegern, die, weiß ich nicht, irgendwo ein Depot haben und sagen, naja, ich zahle gar keine Gebühren. Die haben dann sozusagen einfach eine geringere Rendite, weil ein Stück davon an die Bank beispielsweise geht.
Genau, so ist es. Also dieses vermeintlich kostenlos, das hört sich erstmal irgendwie ja gut an. Aber ich sag mal, der ein bisschen drüber nachdenkt, kann sich vorstellen, dass die Bank irgendwo mitverdient. Aber es ist tatsächlich so, dass die großen Margen für die Institute eben aus diesen sogenannten Kickbacks, Bestandsprovisionen kommen. Und das ist eine Reduktion von 1:1 der Rendite für den Privatanleger, genau wie du es gesagt hast.
Ihr wurdet ja auch, habe ich gelesen, ausgezeichnet von Who Finance, beste Bank Deutschlands. Wer sind da eure Mitbewerber? Weil ich sag mal, so eine Volksbank ist es dann ja anscheinend nicht. Wird wahrscheinlich noch andere geben. Und ja, was macht ihr besser oder anders als die Mitbewerber?
Also Punkt eins, ja, die meisten Banken in Deutschland arbeiten tatsächlich über Provisionen und versteckte Provisionen. Wie hat mir mal ein Bankvorstand gesagt, Herr Schmidt, ich finde es super, das Modell. Aber ich kann es nicht umsetzen, weil ich einfach sozusagen in der Provisionswelt mehr Geld verdiene und nicht darauf verzichten kann. Das umschreibt das, glaube ich, schon ganz gut. Woher kommen die Kunden? Die kommen tatsächlich, ich würde mal sagen, so zu 35-40% aus den großen Bankhäusern, so 20-25% aus Sparkassen und vielleicht bis zu 10% aus den Volksbanken. Also wir sind typischerweise eine Alternative für Kunden, die sagen, ja, ich habe schon mal so ein bisschen Geld angelegt, habe gemerkt, das ist nicht so, wie ich mir das wünsche. Vielleicht war auch der Erfolg nicht da. Und die dann sagen, ja, irgendwo ist jetzt mal Zeit, dass ich einen unabhängigen Berater finde, der meine Interessen verfolgt. Und das, was du angesprochen hast mit Who Finance, das ist ja ein Portal, wo Kunden Berater bewerten. Und da sind wir schon auch stolz drauf, dass wir da über Jahrzehnte, würde ich schon fast sagen, aber zumindest mal über Jahre da gut abschneiden und unsere Kunden unsere Arbeit auch schätzen.
Ja, und ich glaube, es gibt ja, oder was heißt ich glaube, ich weiß, es gibt ja mittlerweile auch einige, die euren Ansatz gut finden und ja, euch da auch beauftragt haben, sozusagen das Thema in die Hand zu nehmen. Ich kann ja auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich glaube, gerade jetzt so während Corona haben ja viele dann auch irgendwie so das Investieren für sich entdeckt. Ne? Immer mehr Leute, ja, traden auf Trade Republic oder wo auch immer. Ich glaube, es ist so, die meisten, die, wenn es dann gut läuft, die reden halt viel drüber, aber ne, wie mit vielen anderen Dingen auch, so die Verluste werden dann irgendwie nicht erwähnt. Und irgendwann, also so war es zumindest bei mir, habe ich dann gemerkt, du überlässt so viele Sachen den Experten, dann lieber so ein wichtiges Thema auch, weil auch da macht es ja Sinn, dass es jemand macht, der sich halt den ganzen Tag damit beschäftigt und nicht ich sozusagen, der ab und zu mal was aufschnappt und dann meint, da die totalen Infos zu haben, ne?
Ja, Melvin, ich war auch mal jung und ungestüm und habe als Student selber getradet. Consors, wenn du so willst, ist ja sehr vergleichbar mit dem mit Trade Republic, nur dass es damals keine App gab, sondern nur, wenn du so willst, ein Online-Banking. Und ich sag mal, die Quirin-Idee ist tatsächlich auch aus meinen eigenen Erfahrungen entstanden. Ich habe A, selber gemerkt, dass man Geld verdienen kann an der Börse durch Traden, aber auch sehr schnell wieder verlieren. Und dass diese Erfahrung habe ich dann bei Consors auch systematisch ausgewertet. Ich habe mir angeschaut, wie erfolgreich sind eigentlich meine aktivsten Kunden. Und das war wirklich frustrierend zu sehen, dass die, du kannst sagen, 10 Monate im Jahr Geld verloren haben und nur in 2 Monaten Geld gewonnen. Und die Rendite war im Endeffekt am Ende lausig. So, und das war genau der Punkt, wo ich mich dann damals anfing, mit Anlagekonzepten zu beschäftigen, mit Beratungskonzepten und mir überlegt habe, wie kann man eigentlich sozusagen den Kunden helfen, mehr aus ihrem Geld zu machen und zumindest mal nicht weniger. Und von der Seite, ja, das ist so, dass ich freue mich, wenn viele Menschen jetzt über Trade Republic auch zum Traden kommen. Aber meine Hoffnung ist, dass irgendwann sozusagen ein Erkenntnisgewinn kommt, dass es das Zocken mal platt gesagt nichts bringt und dass man einfach systematisch Geld anlegen muss an den Kapitalmärkten und sehr diszipliniert und dass das dann zumindest mal langfristig auch zu einem echten Vermögenseffekt führt.
Du hast es gerade angesprochen oder kurz eingeworfen, Consors. Den Begriff hatten wir jetzt gerade noch nicht vorher drin. Quirin ist ja aus der Consors Bank entstanden, glaube ich. Da kannst du gleich nochmal aufklären. Wie bist du denn, klar, jetzt durch die Familie-Situation natürlich recht früh mit dem Thema in Berührung gekommen, aber wie kam es dann, dass du mit Mitte 20 eine Bank gründest? Ich meine, das ist nicht alltäglich und gerade dann auch das Thema Online-Broker, wo du ja dann auch sehr früh dabei warst. Ja, erzähl mal, wie ist das entstanden? Weil das ist immer so das, was ich gerne in dem Podcast auch aufgreife. Einfach zu schauen, wo ist jemand gestartet? Wie war der Weg dahin, wo er oder sie jetzt ist? Und das finde ich spannend.
Ja, ich war Student in Nürnberg und war in einem Börsenverein, wie das so ist als Deutscher. Ich mache einen Witz, nein. Also wir haben uns einfach einmal die Woche getroffen und haben über die Märkte gesprochen, haben kleine Analysen gemacht, auch Unternehmen analysiert und, und. Und wir saßen dann in der Regel nach unserem Austausch dann noch auf dem Bier in der Kneipe zusammen. Und damals war die Situation so, dass wenn du ein erfahrener Selbstentscheider war, der einfach selber irgendwo was kaufen wollte an der Börse und auch wusste was, musstest du trotzdem 1% zahlen, also wie wenn du beraten wirst und es gab keine Informationen, die Abwicklung war langsam, Charts und Kurse, das ist alles noch vor Internet gewesen, gab es schon gleich gar nicht. So, und dann war irgendwann mal bei dem Bier kam uns, wir müssten doch jetzt einfach mal sozusagen diese Dienstleistung für Selbstentscheider in ein Konzept einer Bank oder eines Brokers gießen. Und ich habe das dann damals mit meinem Partner Rainer Mauch dann entwickelt. Wir hatten dann einfach Lust, das zu tun. Und mit meinem familiären Hintergrund, wenn du so willst, hatte ich dann auch die Möglichkeit, das, ich sag mal, relativ unkompliziert dann auch umzusetzen. Und um es kurz zu machen, wir waren jung, wir waren Trader und uns hat einfach sowas gefehlt. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das machen. Es gibt in Deutschland viele Menschen, die sozusagen einen Online-Broker wollen. Und darauf haben wir gesetzt und haben dann sozusagen das umgesetzt, die Consors-Idee.
Und dann ging es direkt erfolgreich los, oder?
Nee, die ersten 3 Jahre waren relativ ruhig. Wir haben da auch Tingeltouren durch Deutschland gemacht. Und nach 3 Jahren gab es schon dann tatsächlich einen Boom, der dann in der Telekom-Emission gipfelte und den ganzen IPOs, die damals und Börsengänge, die gestartet sind. Aber die ersten 3 Jahre, es dauert immer, wenn du was Neues machst, was die Leute nicht kennen. dauert es einfach, bis man sowas auch umgesetzt bekommt. Und
du musst viel erklären, ja. viel heranführen.
Ja.
Wurde es dann aber ja auch mehrfach ausgezeichnet. Ich hatte gelesen, Wirtschaftswoche, Unternehmer des Jahres, Mann des Jahres von Horizont. Und genau, dann war Anfang 2000 eine Krise. Wie ging es dann weiter? Oder woraus ist diese Krise resultiert?
Im Grunde genommen mit der Platzen der Dotcom-Blase. Mhm. Das war für uns junge Menschen echt eine Herausforderung. Wir haben damals, wir haben wahnsinnig viel investiert, weil es so ein Riesenboom war. Wir sind relativ schnell von 500 Mitarbeiter auf 1300 Mitarbeiter gewachsen. Und dann kam in dieser totalen Wachstumsphase kam auf einmal sozusagen der Börsencrash. Und wir hatten 50% weniger Erlöse. So, und dann mussten wir, wenn du so willst, auf einmal vom Aufbauer zum Krisenmanager werden und zum Cost-Cutter. Und dann mussten wir wieder zurück auf 700 Mitarbeiter, haben Standort hier in Berlin zum Beispiel unseren Callcenter geschlossen und. Und das war schon letztendlich keine so ganz einfache Phase für einen jungen Mensch. Und ja, dann.
Wie alt warst du da?
Da war ich
wahrscheinlich irgendwie 33 oder sowas.
Anfang 30, genau. 32, 31, ja.
Oh, krass. Und dann über 1000 Mitarbeiter, das ist schon eine Ansage.
Das war eine Ansage, wenn du so willst. Das war ein Unternehmerleben im Zeitraffer.
Ja, einmal auf die linke Spur und Kickdown. Ja. Und dann 2006 Neufirmierung unter der Quirinbank.
Genau, also dazwischen gibt es natürlich schon noch auch einen familiären Schicksalsschlag, weil sozusagen das elterliche Bankhaus abhanden gekommen ist, um es mal so auszudrücken, ist eine Schieflage geraten und wurde dann verkauft. Und dann wurde ich quasi auch mitverkauft als Konsort-CEO an die französische Großbank BNP Paribas. Mhm. Und ja, dann war ich auf einmal vom Unternehmer zum Manager, war dann noch ein Jahr dabei und habe dann auch gemerkt, irgendwie, das ist nicht so meine Welt. Und auch für die Franzosen war das irgendwie nervig, wenn immer noch so der Unternehmensgründer da herumspringt. Und dann habe ich mich im Grunde genommen auf das besonnen, was wir vorhin diskutiert haben, dass mich das interessiert hat, wie kann man sozusagen den Menschen vielleicht helfen, die nicht Selbstentscheider sind oder auch denen helfen, die sozusagen an der Börse Geld verzockt haben. Und so ist dann, wenn du so willst, das Quirin-Konzept entstanden, weil ich dann eine neue Idee hatte, zwar keine Consors mehr, und habe aber das dann quasi als neues Bankkonzept neu implementiert und mir Weggefährten, Finanziers und Partner gesucht, die Lust hatten, mit mir dieses Konzept aufzubauen.
Also erstmal die Dotcom-Blase, ne, schon mal die Krise durchlebt, so dann was Neues gestartet und dann 2008 die nächste Krise.
Ja,
wie war das für dich oder für euch? Hast du die Lehman Brothers da verflucht oder seid ihr da, sag ich mal, glimpflich dann oder war das vielleicht sogar positiv für euch?
Ja, das war erstmal tatsächlich eine schwierige Situation, weil auch dort waren wir gerade im Aufbau. Wir haben Standorte für Quirin aufgemacht, wir haben Berater eingestellt, Möbel gekauft und. Und dann kam sozusagen die Finanzkrise und wir wussten gar nicht mehr, man wusste ja nicht, wie lange dauert das und was haben wir zu tun. Und wir haben damals wirklich auch Kosten rausgenommen. Wir haben uns winterfest gemacht auf der Kostenseite, um einfach da mal abzuwarten. Wir haben damals auf der Anlageseite für den Kunden eine richtige Entscheidung getroffen, indem wir relativ früh raus sind. Haben aber dann auch infolgedessen gemerkt, dass Timing eben immer auch ein Stück weit eine Glückssache ist und hatten von der Seite auf der einen Seite, wenn du so willst, Glück in der Finanzkrise, auf der anderen Seite haben wir dann eben infolgedessen gemerkt, dass sozusagen dieses Timing eigentlich keine gute Idee ist, wenn man systematisch für den Kunden versucht, Rendite zu erwirtschaften, weil das ist uns dann eben in der fortfolgenden Phase nicht mehr gelungen.
Weil das länger angehalten hat, als ihr dachtet, oder?
Nein, weil Timing, vielleicht müssen wir das kurz erklären, also dass ich heute entscheide, ich gehe raus aus dem Aktienmarkt und investiere in 3 Monaten wieder, weil dann alles tiefer ist. Das funktioniert zumindest mal systematisch, mittel- und langfristig schafft es keiner. Mhm. Also wenn du dir zum Beispiel Fonds-Rating anschaust, nach 10 Jahren schaffen 2% dieser Fonds noch ihren Vergleichsindex zu schlagen. Und daran siehst du schon, das ist verdammt wenig. Und B, am Startpunkt, also am Beginn dieser 10-Jahres-Frist, weißt du leider nicht, wer diese zwei sind, die das von den 100 Fonds besser machen als der Markt. Und daran merkt man schon, dass es spannender ist, sozusagen mit dem Markt zu investieren. Und gerade wenn ich einen mittel- und langfristigen Horizont habe, dass ich zum Beispiel Geld ansparen will fürs Alter, gibt es eigentlich keine Alternative dazu, dass du sozusagen ganz systematisch im Markt auch investiert bist und eben keine Timing-Entscheidungen machst. Wenn du so willst, unter Wissenschaftlern ist eigentlich bewiesen, dass Timing nicht funktioniert.
Okay, das ist spannend. Ich habe heute, hatte ich noch in einem Podcast gehört, da sagte der, das war glaube ich der Florian Heinemann von Project A, er sagte so, dass er der Meinung ist, manchmal, also wenn man, sag ich mal, nicht so viel Geld zur Verfügung hat und aber Wohlstand anstrebt, dass man vielleicht ein, zwei, dreimal wirklich so, ich sag mal, alle Eier in einen Korb legen sollte, ein volles Risiko gehen sollte. Das würde ja, also widerspricht ja eigentlich dem Ansatz zu sagen, systematisch oder auch einen ETF besparen, ne? Also so der systematische Weg ist dann ja eigentlich das komplette Gegenteil.
Definitiv. Und ich würde ihm komplett widersprechen. Ich würde, wenn du so willst, eine kleine Öffnung zulassen, dass ich sage, man sollte mit 80% seines Geldes wirklich systematisch agieren. Und vielleicht sollten wir auch noch mal kurz über Sparpläne reden. Und mit den 20% kann ich gerne sozusagen, wenn du so willst, Spaß haben, Ideen verwirklichen und agieren. Und vielleicht gelingt
ausprobieren.
Aber vielleicht gelingt mir dann auch der paar Jahre lang ein toller Track-Record, dass ich also gute Deals mache. Aber all das, was meine Lebenserfahrung, und wie gesagt, das ist nicht nur meine Lebenserfahrung, es ist eigentlich auch wissenschaftlich erwiesen, ist, dass es Humbug ist und dass es zumindest mal, wenn du jetzt für dein Alter oder für Vermögensbildung sparen willst, solltest du zumindest mal mit 80% deines Geldes wirklich extrem diszipliniert umgehen. Und die Aktienmärkte erwirtschaften ja 7-8% pro Jahr auf einem längeren Zeitpunkt. Und das ist doch schon mal, wie ich finde, eine geniale Rendite. Man muss es aber dann regelmäßig machen und auch regelmäßig was zur Seite legen.
Mhm. Ihr habt ja auch Quirion gegründet, einen Robo-Advisor. Wann war das und wie unterscheidet sich das dann von eurem, ich sag mal, normalen Geschäft, weil das wahrscheinlich auch irgendwie zwei Zielgruppen sind, oder?
Ja, Quirion ist unsere digitale Geldanlage. Da sind wir übrigens sehr stolz, weil du vorhin über Tests gesprochen hast. Da haben wir zweimal bei der Stiftung Warentest, waren wir Testsieger. Und Quirion richtet sich an Menschen, die sozusagen nicht diese persönliche Betreuung vor Ort benötigen. De facto, wenn ich sage, als potenzieller Quirion-Kunde, ich habe hier, keine Ahnung, 10.000 Euro und ich habe verstanden, dass zur Vermögensbildung es sinnvoll ist, wenn ich mein Geld am Kapitalmarkt in Aktien anlege. Aber ich habe vielleicht gar keine Ahnung, wie und B, ich habe vielleicht auch gar keine Lust oder C, ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht selber, den Markt gar nicht schlage. Dann fragen wir bei Quirion 10 Fragen. Und wenn du so willst, testen vor allem deine Risikoneigung, wie viel Risiko verträgst du und dann bekommst du, wenn du so willst, ein fertiges Portfolio, was wir dann eben auch dauerhaft optimieren, managen und so, dass du dich dann, wenn du da einmal Geld angelegt hast, im Grunde genommen auf dich, auf das konzentrieren kannst, was dir Spaß macht, zum Beispiel Sneakers, Schuhe oder was ganz anderes.
Ja, vielleicht da nochmal ergänzend, gibt es so ein totalen Irrglauben, der so verbreitet ist oder so unter Anlegern, wo du sagst, da müsste man eigentlich noch mal mehr aufklären?
Ich glaube, der große Irrglaube ist das, was wir vorhin diskutiert haben, dass die meisten Anleger glauben, die Rendite entsteht, wenn ich irgendeine Aktie kaufe und dann irgendwie ein paar Jahre später teurer verkaufe. Weil die Rendite entsteht durch unternehmerisches Handeln eines Unternehmens. Wenn ich eine Aktie kaufe, beteilige ich mich ja, auch wenn das ein kleiner Anteil ist, an einem Unternehmen. Und die Rendite entsteht, weil das Unternehmen gut wirtschaftet, besser wirtschaftet, eine Dividende damit ausschüttet und damit den Unternehmenswert steigert. Das ist sozusagen der Aktienmarkt. Es ist nicht Spekulation, sondern ich beteilige mich an Unternehmen. Und ich glaube, das ist der größte Irrglaube, den die Menschen haben, dass es eine Rendite durch Spekulation, durch Kaufen und Verkaufen entsteht. Nein, er entsteht, weil ich Mitunternehmer bin und damit ein höheres Risiko eingehe. Und dieses Risiko wird eben entlohnt mit 7-8% langfristig.
Und ihr schaut sozusagen, was sind die Unternehmen, also sehr breit gestreut, die entsprechendes Wachstum haben, was das Ganze letztendlich dann befeuert?
Wir haben von unserem Grundprinzip, dass wir sozusagen diese unternehmerische Rendite, die eben existiert, dass diese unternehmerische Rendite in dein Depot liegt und letztendlich damit du Dividenden hast und Wertsteigerungen. Und unsere größte Analyse ist eben, wie können wir sozusagen diesen Markt der dieser ganz vielen Aktien, wie können wir das in deinem Depot abbilden, damit du sozusagen ein optimales Portfolio nach Rendite- und Risikogesichtspunkten hast. Und deswegen streuen wir sehr, sehr breit in über 10.000 Aktien, in die du indirekt investiert bist. Und wir versuchen gerade so Unwuchten auszubauen, weil manchmal läuft Tech zum Beispiel gut, manchmal eben wie jetzt weniger gut. Und unsere Intelligenz ist, all diese Unwuchten, die bestimmte Indizes haben, auszubauen und letztendlich dann hier dir ein optimales Portfolio zu bauen. Und das ist unsere tagtägliche Aufgabe. Und dann bekommst du auch eine schöne Rendite.
Ja, ich glaube, das Wichtige oder das Interessante dabei ist ja auch dieses Ausgleichen. Ne? Also wenn etwas mal richtig gut performt und man aber irgendwie am Anfang gesagt hatte, ich möchte 20% in Tech gehen und dadurch, dass es irgendwie eine Zeit lang gut performt, sind es auf einmal 30-35%, dass man das dann eben nicht einfach so stehen lässt, sondern wieder ausgleicht, damit man weiterhin so in seinem Profil fährt, oder?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, wenn du so willst. Wir nennen das Rebalancing, um diesen Begriff auch mal einzuführen. Und das heißt nichts anderes, dass das, was gut gelaufen ist, wir immer wieder reduzieren auf den Ausgangspunkt. Und damit hast du, wenn du so willst, ein regelbasiertes antizyklisches Verhalten. Du kaufst nämlich, verkaufst das, was gut gelaufen ist, was teuer ist und kaufst dafür die billigeren Sachen ein. Den gleichen Effekt hast du übrigens auch beim Sparplan. Wenn die Börsen wie jetzt niedriger sind, bekomme ich ja für die 200 Euro, die ich monatlich spare, auf einmal mehr Anteile, mehr Stücke. Und somit habe ich auch sozusagen einen ganz tollen Effekt, dass ich in der schwachen Phase letztendlich mehr Anteile habe, die dann, wenn es nach oben geht, auch wieder natürlich gut performen. Und deswegen ist es wichtig, immer diesen Wertschwankungsausgleich zu machen, wie wir es nennen, also dieses Rebalancing. Und auf der anderen Seite, ich habe es jetzt ein bisschen verbunden, sozusagen auch wenn du regelmäßig sparst, das gerade auch in schwierigen Phasen machst.
Ja. Ich habe nochmal eine Detailfrage. Klar, das geht jetzt sehr ins Detail, was so Aktienmarkt und alles angeht. Aber ich glaube, wenn man hier einen erfahrenen Experten hat, sollte man das auch nutzen. Inwiefern beeinflussen die Zinsen den Aktienmarkt und auch die Inflation? Also kannst du das kurz irgendwie einmal darstellen? Weil ich glaube, für viele ist das nicht greifbar, warum bei steigenden Zinsen der Aktienmarkt unter Druck ist, warum die Inflation eine Rolle spielt. Also die, weißt du, so dieses, ich sag mal so, diese drei Positionen irgendwie, wie man die kurz so ein bisschen erläutern kann, wie das zusammenhängt.
Das sind jetzt viele Fragen in einem, aber ich fange erstmal an. Warum sind jetzt die Zinsen gestiegen? Das hängt natürlich schon an der Corona-Krise und mit dem Ukraine-Krieg. Und im Zuge dessen ist ja die Inflation gestiegen. So, und jetzt steigen dann auch sozusagen die Renditen am Anleihenmarkt und dadurch wird natürlich die Anleihe wieder attraktiv. Also in Deutschland ist es noch nicht so weit oder in Europa, aber in Amerika habe ich ja schon wieder auf 10 Jahre 3%. Und damit ist, sagt man in der Theorie, dass Aktien jetzt weniger attraktiv sind, so wie du das gerade genannt hast. Aber die Wahrheit ist, wir kennen alle die Inflationsraten, auch wenn die nicht so hoch bleiben, haben wir nach wie vor die Situation, dass wenn ich den Zins, den ich bekomme und minus Inflation mache, das nennt man denn die Realverzinsung, dass die negativ ist. Und wenn du dir das anschaust, in der Historie ist die in den letzten 10 Jahren schon negativ gewesen. Und deswegen möchte ich dir nur sagen, es gibt keinen Mechanismus oder keinen Automatismus, dass wenn jetzt die Zinsen steigen, Aktien weniger attraktiv sind. Ich glaube, in dieser Phase ist es so, weil eben die Realverzinsung negativ ist, dass Aktien weiter attraktiv bleiben. Und von der Seite, wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber ich würde sagen, Aktien ist nach wie vor ein gutes Investment. Wir können beruhigt sein.
Ich glaube, alles andere wäre ja auch verwunderlich, ne, wenn du jetzt sagen würdest, nee, das macht keinen Sinn mehr. Dann rufen wir wahrscheinlich die Kunden an.
Nein, wir sind überzeugt, dass es Sinn macht. Und das ist vielleicht schon nochmal auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, Melvin. Es gibt eine ganz eiserne Regel am Kapitalmarkt, und die ist natürlich primitiv und die kennt jeder. Aber ich glaube trotzdem, dass sie nicht jeder wirklich verinnerlicht hat. Das ist wirklich, dass ein höheres Risiko mehr Rendite produziert, muss auch. Solange unsere Marktwirtschaft funktioniert, unser System, kann dieser Zusammenhang nicht aufgelöst werden. Und deswegen wird immer letztendlich eine Rendite einer Staatsanleihe oder eine sichere Geldanlage muss immer irgendwo niedriger sein, als wenn ich einem Unternehmen Geld gebe, also sprich eine Aktien kaufe. Dieses Risiko, der kann ja auch scheitern, ist immer höher und deswegen muss die Rendite größer sein. Und da sind wir jetzt wieder an diesem Punkt, warum keine Einzelaktien, sondern warum wir eben über 10.000 Aktien haben, weil wir sagen, diese unternehmerische Rendite, die wollen wir unseren Kunden geben. Aber wir wollen nicht die Wirecard, nicht die Deutsche Bank, die ja auch 90% gefallen ist im Kurs. Dieses Risiko, das einer einzelnen Unternehmer schafft, das wollen wir den Kunden nicht geben, sondern wir wollen ganz breit streuen, dass man die unternehmerische Rendite hat, aber das Einzelaktienkursrisiko eben nicht im Depot hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den man nicht vergessen darf.
Ja, die Frage, was du von Bitcoin und Co. hältst, die erübrigt sich eigentlich, genauso wie vom kurzfristigen Trading. Weil ich denke mal, also sag's gern, aber Bitcoin hat ja jetzt nicht sozusagen diese unternehmerische Rendite, die du jetzt oft angesprochen hast.
Genau, die gibt's da nicht oder vielleicht noch nicht. Bei Ethereum ist es vielleicht schon ein bisschen anders, aber die Wahrheit ist, dass man eigentlich bei allen Kryptowährungen keinen inneren Wert berechnen kann. Zumindest habe ich noch keine Berechnung gesehen. Ich finde die Technologie spannend, aber de facto ist der Wert einer Kryptowährung nur, ob wir beide glauben, dass es einen Wert hat. Jetzt könntest du sagen, das ist bei Gold genauso und sage ich, ja, das stimmt. Wobei man natürlich sagen kann, bei Gold gibt es eine gigantische kulturhistorische Geschichte, die wir bei Kryptos noch nicht haben. Und deswegen der Wert der Kryptos, da es keinen inneren Wert ist, ist am Ende, was die Menschen einen Wert beimessen, diesen Währungen. Und der kann eben null sein, der kann eben auch sehr hoch sein. Und deswegen de facto ist es in dem Fall eben sehr spekulativ, weil es eben keine Wert gibt, der entsteht durch ein unternehmerisches Handeln in einer Kryptowährung. Oder wenn man so will, vielleicht heute noch nicht. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch noch ein Weg dahin, bis das wirklich entsteht.
Ja, also heute noch nicht eure Baustelle sozusagen.
Man kann natürlich damit spekulieren, das wollen wir auch niemandem verbieten, aber bitte wirklich in diesem 20%-Segment.
Ja. Gibt es denn, sagst du, es gibt so eine Schwelle, wo es Sinn macht, irgendwie zu investieren? Ne? Sagst du, wenn du nicht, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat oder so dafür aufwenden kannst, dann lass es lieber, weil dann kannst du lieber nochmal zweimal essen gehen oder ich weiß es nicht. Ne? Also hast du da so einen Tipp oder Erfahrungswerte?
Ich glaube, dass es man nicht früh genug anfangen kann und man sollte auch möglichst früh mit dem regelmäßigen Sparen anfangen. Und ich glaube, es ist völlig egal, wie hoch das ist. Also wir bieten das jetzt bei Quirion ab 30 Euro an, wollen das vielleicht auch noch weiter reduzieren. Das ist mehr ein technisches Herausforderung. Ich glaube, diese Idee, dass ich einfach mit kleinen Beträgen anfange, die ist genial. Und über den Zinseszinseffekt kann aus wenig Sparen sehr viel hinten raus werden, wenn ich 30, 40 Jahre spare. Und das ist ja für junge Menschen schnell, passiert das schnell. Und deswegen sage ich, schenkt euren Kindern, Enkelkindern Sparpläne, um sie dran zu gewöhnen, befüllt die regelmäßig und es ist egal, mit wie viel. Es geht um den Kopf, dass man damit anfängt. Denn wir haben es zwar alle gelesen, aber die staatliche Rente wird nicht helfen, wahrscheinlich den Lebensstandard, den man sich wünscht, im Alter zu halten. Also muss ich was tun.
Ja, wie viele Leute investieren jetzt schon über Quirion?
Also wir haben bei Quirion 57.000 Kunden, in der Privatbank 12.000 Kunden, also knapp 70.000 und das wollen wir natürlich erhöhen.
Ja, da seid ihr ja auch mit Quirion ziemlich offensiv, also zumindest werde ich da öfter mal irgendwie, oder bin ich in der Zielgruppe, wenn man mal so im Internet unterwegs ist. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Wie sehen denn die Planungen für euch jetzt aus? Also du hast schon so viel gemacht, der Online-Broker, die Honorarberatung. Das sind ja so ein Stück weit auch Innovationen. Und hast du was Neues auf der Liste? Oder sagst du, ihr arbeitet an weiteren Neuerungen oder ist es jetzt erstmal dieses Thema, das weiter zu etablieren?
Die Deutschen sparen falsch. Also wir haben wirklich die Situation, dass in Deutschland viel zu wenig Aktionäre gibt. Es sind, glaube ich, irgendwie 12,5 Millionen, die auch Aktien halten. Und wenn ich das, glaube ich, 18% in der Bevölkerung, das ist im Verhältnis zu Amerika oder auch zum Beispiel der Schweiz, wo ich eine Aktionärsquote von über 50% habe, wirklich lächerlich. Das heißt, das Geld liegt auf dem Konto. Da wissen wir sowieso,
wird weniger
durch die Inflation, ist aber auch in den letzten 10 Jahren schon weniger geworden, auch wenn die Menschen es nicht gemerkt haben. Und das ist, wenn du es jetzt rein mal auch aus unserem Vermögen, also wenn du das Vermögen der Gesamtbevölkerung siehst, ist es eine Geldvernichtung ohne Ende. Und wir haben alle wahnsinnig große Lust, sozusagen dieses falsche Sparen zu verändern, dass die Deutschen besser sparen und intelligenter sparen. Und deswegen sozusagen unser ganz wissenschaftliches Ansatz, Geld systematisch anzulegen, ist, glaube ich, eigentlich eine Sache, die man sehr schnell und einfach auch verstehen kann, wenn man sich mal eine Stunde damit beschäftigt. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, wir wollen nichts Neues machen. Wir bauen natürlich, versuchen das immer besser zu machen, keine Frage. Aber de facto wollen wir einfach mehr Kunden davon überzeugen, den Kapitalmarkt zu nutzen. Und wir erklären, wie es funktioniert und machen dann für ihn den Job.
Ja, also die Mission ist noch längst nicht vorbei.
Nee.
Jetzt haben wir ganz viel über Aktien, über Märkte gesprochen, sind da echt ins Detail gegangen. Lass uns mal zum Abschluss noch mal ein bisschen ins Private gehen. So, was beschäftigt dich neben den Märkten? Ich kann mir vorstellen, wenn man den ganzen Tag sich mit dem Aktienmarkt und allem beschäftigt, dass man sozusagen die Zahlen gar nicht aus dem Kopf kriegt.
Doch, das geht dann schon gut. Ja, was mir Spaß macht, ist, mich zu bewegen. Also ich fahre gern Fahrrad, gern Mountainbike, das tue ich gerne. Und was mir auch gerade Spaß macht, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren sozusagen im Brandenburger Hof hergerichtet habe. Ja, also mir macht Architektur und Design Spaß. Und das sind so Themen, die dann mich ablenken und mir Freude bereiten. Und dann sozusagen ist das auch irgendwo die Erholung, um am nächsten Tag wieder für Kunden und die Börse da zu sein.
Das kann ich mir vorstellen. Und beim Abendbrot geht's auch um Börse? Also leitest du deine Kinder schon so langsam an das Thema ran oder sind die auf einem ganz anderen Trip?
Nee, die hängt natürlich vom Alter ab, aber die Großen, also die Tochter beschäftigt sich mit 19 schon ordentlich damit und hat jetzt auch mal ein Praktikum bei uns gemacht. Vom Sohn, der 21 ist, muss ich mir dann anhören, welche Features in der App fehlen und was noch besser werden muss. Und also von der Seite ja, die sind voll dabei.
Ja, das ist doch, also da wird es sozusagen mit deiner Generation nicht stoppen im Hause Schmidt.
Wir wollen keinen Druck machen, aber wenn jemand das macht, freue ich mich. Und wenn nicht, finden sie hoffentlich was anderes. Hauptsache, sie sind glücklich.
Ja, das ist eine coole Einstellung. Und eure Kunden informierst du ja auch sehr oft über deinen eigenen Podcast, oder?
Ja, wir haben verschiedene Formate, wie wir unsere Kunden informieren. Ich habe einen Podcast Klug anlegen, wo wir unsere Philosophie, wie wir Geld anlegen, für unsere Kunden sehr klar und deutlich darstellen und sich jeder auch gut informieren kann. Da haben wir schon weit über 100 Folgen mittlerweile aufgenommen. Und alle 14 Tage schreibe ich auch Newsletter an meine Kunden über Themen, die im Wesentlichen natürlich schon auch sich halbwegs um die Geldanlage drehen. Und das wird schon auch sehr positiv honoriert von unseren Kunden, dass sozusagen wir sie auch in schwierigen Zeiten wie jetzt, wo viele Berater sich wegducken und ihre Kunden nicht mehr anrufen, sondern aktiv da sind und unsere Meinung zum Besten geben.
Ja. Finde ich gut, sehr inspirierend, deine Story. Also von Mitte 20 die erste Bank gegründet, klar mit dem elterlichen Background dahinter, aber trotzdem diesen Step zu gehen und dann mit Anfang 30 über 1000 Leute zu beschäftigen und jetzt eben diese Mission weiter voranzutreiben. Ich glaube, dass das auch viele andere interessiert und inspiriert und deswegen danke dir für das Gespräch, Karl.
Ja, gerne, Melvin. Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.